Im Prolog aus dem Buch Maria Callas, meine Meisterklasse von John Ardine, kommt eine der größten Sängerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts zu Wort, die Sopranistin und Sängerinnenlegende Maria Callas. Es sind eingefangene Momente aus Unterrichtsauszügen während ihrer Meisterklassen und vielen Interviews. Sie spiegeln die Haltung und das Wissen der großen Sängerin und leidenschaftlichen Schauspielerin. Ein wichtiges Zeugnis einer großen Frau und Künstlerin, die selber viel bewegte in der Opernwelt. Sängern und Opernkennern bietet sie ungewohnte Einblicke in die Facetten und Erkenntnisse zahlreicher interessanter Themen aus dem Leben der großen Opernsängerin und leidenschaftlichen Interpretin. Über den Bel Canto und ihre Ausbildung, das Opernrepertoire und ihre zeitgemäße Interpretation, ihre Ansichten von Stimme und Karriere, Leben und Opfer für den Gesang. Ich habe frühzeitig mit meiner Gesangsausbildung begonnen, genau wie meine Lehrerin Elvira de Hidalgo. Ich glaube, Frauen beginnen im Allgemeinen frühzeitig. Schließlich bin ich Griechin und de Hidalgo ist Spanierin. Wir sind also beide mediterrane Menschen. Mädchen aus jenen Ländern sind zumeist recht frühreif. Jugend ist in der Karriere eines Sängers zunächst einmal das Wichtigste. Die Weisheit kommt erst später. Leider dauert unsere Laufbahn nicht so lange wie etwa die von Dirigenten. Je früher wir unsere Ausbildung erhalten, desto besser, denn umso früher haben wir auch die Basis für die Weisheit. Der Hidalgo hatte eine richtige Bel Canto-Ausbildung. Vielleicht war sie die letzte, die so unterrichtet wurde. Als junges Mädchen mit nur 13 Jahren wurde ich ihr anvertraut, um die Geheimnisse, die Formen des Bel Canto zu lernen. Bei dieser Ausbildung geht es nicht einfach um Schöngesang. Das ist eine wörtliche Übersetzung. Bel Canto ist vielmehr eine Gesangsmethode, eine Art Zwangsjacke, die man anlegt. Man lernt, wie ein Ton angesetzt wird, wie man Legato singt, wie man eine Stimmung kreiert, wie man atmen muss, damit das Gefühl entsteht, es gäbe nur einen Anfang und einen Schluss. Dazwischen muss es so wirken, als hätte man nur ein einziges Mal Atem geholt, obwohl es da in Wirklichkeit natürlich viele kleine Atemzüge gegeben hat. Vor allem aber ist Bel Canto Ausdruck. Ein schöner Klang allein genügt nicht. Vergleichen wir es mit einer Pasta. Zunächst braucht man Mehl, das ist eine Grundvoraussetzung. Dann gibt man die weiteren Zutaten hinzu, das Know-how, und macht etwas Köstliches aus allem. Wir Sänger gehen für die Grundvoraussetzungen aufs Konservatorium. Die Ausbildung dort ist von entscheidender Bedeutung. Wenn man richtig beginnt, hat man einen großen Vorsprung. Wenn man falsch beginnt, ist es später schwer, die schlechten Angewohnheiten zu korrigieren. Nach dem Konservatorium macht man Musik mithilfe dessen, was man gelernt hat. Es ist also nicht genug, eine schöne Stimme zu haben. Man muss diese Stimme nehmen und in 1000 Einzelteile zerlegen, damit sie den Bedürfnissen der Musik, dem Ausdruck, angepasst werden kann. Ein Komponist hat die Noten für den Sänger geschrieben, aber der Sänger muss die Musik in sie hineinlesen. Übrigens gehen wir dabei sehr langsam vor. Gibt es nicht bestimmte Bücher, bei denen wir zwischen den Zeilen lesen müssen, um ihre wahre Bedeutung zu erfassen? Sänger müssen dasselbe mit ihren Partituren tun. Wir müssen das hinzufügen, was der Komponist gewünscht hat. 1000 Farben und Schattierungen. Wie langweilig hätte Jascha Heifetz geklungen, wenn er nur ein wunderbarer Techniker gewesen wäre. Er ist ein großer Geiger, weil er über die Noten hinausgeht. Für einen Sänger ist das noch wichtiger, weil wir nicht nur die Noten zu singen haben, sondern auch Worte. Wir müssen alles tun, was ein Instrumentalist tut, und noch mehr als das. Es ist eine ungemein ernsthafte und schwierige Arbeit, und mit Bravour oder Willenskraft allein kommt man nicht ans Ziel, sondern es bedarf vor allem der Liebe, einer Hingabe an das, was man da tut. Das ist immer das Wichtigste in allen Bereichen. Ich muss sagen, dass es für mich nicht gar so schwierig war. Ich war wohl schon immer eine Einzelgängerin. Musik war das, was ich am meisten liebte. Alles, was mit Musik zu tun hatte, faszinierte mich. In Athen hörte ich allen Schülern der de Hidalgo zu, egal welches Repertoire sie sangen. Leichte Opern, schwere Opern, Arien für Mezzosopran, für Tenor. Um 10 Uhr morgens war ich im Konservatorium und verließ es zusammen mit den letzten Schülern. Sogar de Hidalgo fand das erstaunlich. »Warum bist du denn noch hier?«, fragte sie mich immer wieder. Meine Antwort war, dass es immer etwas zu lernen gäbe, selbst von dem untalentiertesten Schüler. genau wie ein großer Tänzer von einem Varieté-Künstler lernen kann. Diese Art zu denken und zu handeln bestimmte schon früh mein Leben, was weniger an mir als vielmehr an meiner Familie lag, in der Hauptsache an meiner Mutter, die das Familienoberhaupt war. Sie hatte beschlossen, dass ich Sängerin werden sollte, eine Künstlerin. Meine Mutter und ich zogen nach Athen, als ich 13 war. Zunächst war geplant, dass ich dort nur studieren und nicht auftreten sollte. An diesem Plan hielten wir uns aber nicht lange, denn nach 6 Monaten bei Elvira de Hidalgo wurde ich vom Nationaltheater engagiert. Sie brauchen einen dramatischen Sopran und nahmen mich ein Jahr unter Vertrag. Ich durfte allerdings nirgendwo sonst singen. Ich hatte bereits Cavalleria Rusticana und Suor Angelica am Konservatorium gesungen. Tosca folgte etwa 1,5 Jahre nach meinem Engagement an der Oper. Das sind schwere Rollen für ein junges Mädchen, aber Elvira de Hidalgo brachte mir bei, dass unabhängig davon, wie schwergewichtig eine Partie ist, die Stimme leicht und schlank geführt werden muss, geschmeidig wie der Körper eines Athleten. Es machte mir Spaß, an dieser Leichtigkeit zu arbeiten, denn ich hatte schon immer Freude daran, eine Schwierigkeit zu überwinden. Ich mag Herausforderungen. Es ist so schön, ein Problem zu meistern und das Resultat dann dem Publikum mit einem Maximum an Natürlichkeit zu präsentieren. Diese Leichtigkeit, die ich anstrebte, war nicht nur Teil der Belcanto-Ausbildung, die ich bei de Hidalgo bekam. Es war auch Teil ihrer Philosophie, dass die Stimme immer in eine Zone gebracht werden muss, in der sie nicht zu groß klang, aber dennoch durchdringend ist. Dieser Ansatz erleichtert zugleich die Belcanto-Verzierungen ein umfangreiches, ganz eigenes Vokabular. Ein Sänger überwindet diese Schwierigkeiten genau wie ein Instrumentalist, indem er zunächst mit langsamen Tonleitern Arpeggien beginnt, dann allmählich schneller und beweglicher wird. Diese Dinge kann man nicht mehr lernen, wenn man bereits im Bühnenleben steht, dann ist es zu spät. Die sogenannten Tricks sind keine Tricks, sondern Übungen wie die eines Athleten, um Kraft und Ausdauer zu erlangen und die Muskeln zu stärken. Es ist eine Lebensaufgabe, die niemals aufhört. Und je mehr man lernt, umso mehr stellt man fest, wie wenig man weiß. Immer wieder tauchen neue Probleme, neue Schwierigkeiten auf. Mehr Leidenschaft und Liebe für das, was man tut, sind vonnöten. Meine Auftritte in Griechenland waren eine Art Vorbereitungszeit, gewissermaßen die Vervollständigung meiner Studienzeit. Ich lernte damals, wie weit ich gehen konnte und was für Möglichkeiten ich hatte. Erst nach dem Studium wird man Musiker und stellt sein Instrument in den Dienst der Musik. Vergessen Sie nicht, dass die Stimme das erste Instrument des Orchesters ist. Prima Donna heißt schlicht erste Frau, das Hauptinstrument der Aufführung. Dies lernte ich von Tullio Serafin. Eines der glücklichsten Ereignisse meines Lebens, vielleicht das glücklichste, war, dass er mein italienisches Debüt dirigierte. Verona 1947. Es war der Beginn meiner eigentlichen Karriere. Was brachte einem dieser Mann nicht alles bei? Er lehrte mich, dass sich alles, was man tut, durch einen bestimmten Ausdruck rechtfertigen lassen muss. Ich lernte, dass jede Verzierung in den Dienst der Musik gestellt werden muss. Und dass man, sofern wirklich der Komponist an erster Stelle steht und nicht nur der eigene persönliche Erfolg, immer die Bedeutung erkennen wird, wie ein Triller oder eine Tonleiter besitzen, indem sie ein Gefühl des Glücks, der Furcht, der Trauer ausdrücken. Kurz, Maestro Serafin lehrte mich die Tiefe der Musik. Ich sog alles auf, was er sagte. Er war der erste Maestro dieser Art, den ich hatte. Und ich fürchte, auch der Letzte. Er zeigte mir, dass Musik so gewaltig ist, dass sie einen nur dann nicht in einen permanenten Zustand der Furcht und Qual versetzt, wenn man genau weiß, was man tut. Er hatte für alles einen Grund. Serafin sagte, und das beeindruckte mich am meisten, wenn man nach einer Geste oder einer Bewegung auf der Bühne sucht, braucht man nur in den Klavierauszug zu schauen. Der Komponist hat sie bereits vertont. Wie recht er hatte. Denn wenn man sich die Mühe macht und mit ganzer Seele und mit ganzem Ohr lauscht, der Verstand ist auch daran beteiligt, allerdings nicht zu sehr, findet sich alles, wonach man sucht. Er brachte mir außerdem bei, dass Oper ein einziger Reflex aus Singen und Spielen eine Aufführung nichts als die Summe vieler Reflexe ist. Doch dahin gelangt man nur, wenn man seine Hausaufgaben erledigt hat. Sobald man auf der Bühne steht, darf es keine Überraschungen mehr geben. Musik war der einzige Schauspielunterricht, den ich je hatte. Immerhin, das stimmt, bekam ich szenischen Unterricht von Elvira de Hidalgo, Übungen, die fließende Bewegungen zum Ziel hatten. Sie brachte mir sogar bei, wie man hinfällt, ohne sich dabei weh zu tun, was wichtig ist für die Bühne. Lange Zeit später fragte ich de Hidalgo einmal, ob mein Schauspieltalent angeboren sei. Ja, sagte sie. Es war ganz erstaunlich, ich habe schon damals deine Art bewundert, die Hände zu bewegen und die Eleganz deines Körpers. Das war etwas Neues für mich. Ich wusste sofort, dass an dir etwas anders war. Etwas Eigenes. Außerdem erinnere ich mich noch an einen guten Rat, den mir einer der Regisseure am Nationaltheater gab. Bewege niemals deine Hände, es sei denn, du folgst ihnen mit dem Verstand und der Seele. Eine etwas seltsame Formulierung, aber sie ist absolut richtig. Jede Bewegung muss an den Fäden unseres Herzens und Verstandes hängen. Dieser Regisseur hatte dasselbe wohl auch zu anderen gesagt, aber sie hatten es sich nicht zu eigen gemacht. Ich jedoch bin wie ein Schwamm. Ich liebe es aufzusaugen, was andere sagen und jeweils das zu behalten, was gut für mich ist. Dieser Regisseur sagte mir auch noch etwas anderes. Wenn du mit einem Kollegen auf der Bühne stehst, vergiss die Proben. Versuche so zu reagieren, als hörtest du das, was er dir sagt, zum ersten Mal. Ich verinnerlichte dies so sehr, dass ich einem Kollegen den Text, wenn er ihn vergaß, nicht vorsagen konnte. Das Theater muss echt sein. Es muss immer etwas neu daran sein. Es ist wie bei einer Unterschrift. Keine zwei sind einander vollkommen gleich und doch stammen beide von ein und derselben Person. Die gleiche Flexibilität muss auch in der Kunst wirken, in der Musik allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt immer eine Grenze. Es muss einen Rhythmus sowohl in der Bewegung als auch in der Musik geben. Alles muss ausgewogen sein. Eine hohe Note kann nicht sinnlos lang gehalten werden. Alles ist innerhalb des Stils des Komponisten geplant. Und was ist Stil? Guter Geschmack, nichts weiter. Nach meinem Debüt mit Serafin in Italien hatte ich nur sehr wenige Engagements. Ich brachte etwas Neues ein und meine Stimme verstörte die Leute. Bei meinen Interpretationen mussten sie sich ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr empfinden. Sie konnten mir nicht einfach nur zuhören und dann sagen, oh, was für eine schöne Stimme, oh, was für eine hübsche Note, oh, wie schön, wie angenehm, lasst uns nach Hause gehen. Ich hatte sogar Kollegen, die über mich sagten, alles ging gut, bis sie auf den Plan trat, jetzt müssen wir uns doppelt anstrengen. Ich glaube sagen zu können, dass ich einen gewissen Wandel in der Kunst bewirkt habe. Vielleicht hätte ich mir damals, als niemand von mir Notiz nahm, einen Presseagenten besorgen sollen. Ich habe wahrscheinlich seit damals die Konsequenzen daraus tragen müssen, dass ich es nicht getan habe. Schließlich ist Kunst mehr als nur Schönheit. Aber ich bin ein sehr unabhängiger Mensch und bekomme das, was mir zusteht, Gutes und Schlechtes, gern auf ehrlichem Wege. Das Publikum muss mir applaudieren und mich mögen, weil ich so bin, wie ich bin. Ansonsten finde ich, ist eine Karriere nichts wert. Man mochte mich anfangs nicht, weil ich das Publikum von der Tradition entfernte, die es kannte. Und das war keine gute. Doch als ich bekannter wurde, kamen Agenten auf mich zu und sagten, das Theater in so und so möchte sie gerne haben. Ich antwortete, vielen Dank, aber man hat bereits Kontakt mit mir aufgenommen, ich brauche das Ganze nicht über sie abzuwickeln. Dies führte zu einer Reihe von Problemen, ich wurde sogar ausgebuht deswegen. Wissen Sie, Agenturen nennen gern einen großen Star ihr eigen, weil sie dann gleichzeitig ihre unbedeutenden Künstler an die Theater, die den Star wollen, vermitteln können. Doch was hat das mit Kunst zu tun? Ich bekam Engagements, weil ich Rollen sang, für die sich keine anderen Sänger fanden. Ein junger Künstler muss oft bestimmte Rollen übernehmen, um einen Vertrag zu erhalten. Rollen, an denen er vielleicht kein Interesse hat oder für die er sich auch nicht erwärmen kann. Jedoch sang ich zunächst nur alle 4 bis 5 Monate. Wenn ich dann auf der Bühne stand, sei es als Aida oder als Turandot, gab es Leute, die sagten, Naja, ihre hohen Töne sind wunderschön, aber ihre Tiefe ist nicht gut. Andere meinten, ihre Mittellage ist sehr schön, aber die Höhe ist schlecht. Nie waren sie einer Meinung. Was mich allerdings beeindruckte, war, dass sie alle sagten, sie weiß, wie man sich auf der Bühne bewegt. Es war Serafin, der meine Karriere in Gang brachte. Im Herbst nach meinem Debüt in Verona brauchte er eine Isolde für Venedig und er wollte mich haben. Ich war nicht mit der Rolle vertraut, wollte aber unbedingt singen und sagte daher, ich sei es. Wir trafen uns und ich sang den zweiten Akt vom Blatt. Es ging gut. Danach gestand ich ihm, dass ich nur vom Blatt gesungen hätte und die Rolle nicht kannte. Na und, sagte Serafin, was Sie brauchen, sind 2 Monate Zeit. Ich weiß noch, er wollte, dass ich mir besondere Kostüme für Isolde schneidern ließ und damals konnte ich mir das wirklich nicht leisten. Warum, fragte ich ihn, ist das unbedingt notwendig? Der erste Takt des Tristan dauert 90 Minuten und egal, wie sehr Sie das Publikum mit Ihrer Stimme faszinieren, es wird Sie die ganze Zeit intensiv mustern und Ihr Kostüm eingehend studieren. Deshalb muss Ihre Erscheinung auf der Bühne im Einklang mit der Musik stehen. Im Jahr darauf engagierte mich Serafin erneut in Venedig, diesmal in La Valchiria. Zu jener Zeit sangen wir Wagners Werke auf Italienisch, denn das Publikum akzeptierte sie nicht auf Deutsch. Serafin dirigierte parallel I Puritani und wegen einer Grippeepidemie wurde eine Sopranistin krank. Serafins Frau, die mich Qui la voce singen hörte, womit ich mich einzusingen pflegte, bat mich inständig, die Arie ihrem Mann vorzusingen, sobald er zurück ins Hotel käme. Ich sang also für ihn und am nächsten Morgen gegen 10 nach meiner zweiten Valkyria am Abend zuvor klingelte das Telefon. Es war Maestro Serafin. »Kommen Sie sofort auf mein Zimmer«, sagte er. »Aber Maestro, ich habe mich weder gewaschen noch angezogen. Ich brauche ungefähr eine halbe Stunde.« »Nein, nein, kommen Sie nur gleich.« Nun, einem Serafin widersprach man nicht. Wir empfanden damals eine tiefe Verehrung für die Maestri. Also zog ich meinen Morgenmantel an und ging nach unten. In seinem Zimmer war auch der Direktor des Opernhauses. »Singen Sie die Arie, die Sie gestern Abend für mich gesungen haben«, befahl Serafin. Das tat ich. »Schauen Sie, Maria«, sagte er, »Sie werden in einer Woche I Puritani singen.« »Das kann ich nicht«, sagte ich. »Ich habe noch weitere Valkyrias zu singen, das ist lächerlich, meine Stimme ist zu schwer.« »Ich garantiere Ihnen, dass Sie es können.« Ein Mann wie Serafin, dachte ich mir, ist kein Kindskopf und weiß, was er tut. Also wäre ich schön dumm, nicht zuzusagen. Daher antwortete ich, »Schön, Maestro, aber mehr als mein Bestes kann ich nicht versprechen.« Ich lernte die Elvira während meiner Vorstellungen als Brünnhilde. Ich war noch sehr jung und wenn man jung ist, muss man einiges riskieren. Doch ich wusste, dass ich mich auf meine gute Belcanto-Schulung verlassen konnte. Und glauben Sie mir, Belcanto ist ebenso wichtig bei Wagner wie bei Bellini. Aber ich war auf diese Herausforderung vorbereitet. Es gab keine Überraschung. Lernt man eine Partie neu, muss man die Musik genau so lernen, wie der Komponist sie geschrieben hat. Der Dirigent teilt einem die Striche mit und wenn es Kadenzen gibt, wird er erläutern, wie er sie sich vorstellt. Ist er ein gewissenhafter Musiker, werden die Kadenzen niemals gänzlich seine eigene Schöpfung sein, sondern sie werden stets dem Geist der jeweiligen Musik verpflichtet bleiben. Bellini ist anders als Donizetti und Donizetti wiederum anders als Rossini. Hat man die Noten gelernt, muss man sich als nächstes den Text laut vorlesen, bis man einen natürlichen Rhythmus findet. Damit meine ich nicht die Art, wie die Noten geschrieben sind, das ist festgelegt, sondern vielmehr, wie sie ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere für Rezitative, die Einleitungen zu den Arien. Rezitative sind unabhängig von den Arien betrachtet oft sehr interessant und technisch, in rhythmischer Hinsicht immer kompliziert. Den Wert von Rezitativen lernte ich während meiner ersten Norma kennen, die ich mit Serafin einstudierte. Nach unserer ersten Probe sagte er, »Jetzt gehen Sie nach Hause, meine liebe Signorina Callas, und sprechen sich diesen Text selbst vor. Dann schauen wir einmal, was für Proportionen, was für Rhythmen Sie dafür finden. Vergessen Sie, was Sie singen, vergessen Sie, was geschrieben steht. Natürlich müssen Sie respektieren, was da steht, aber versuchen Sie, freier zu sein, versuchen Sie, einen fließenden Rhythmus für diese Rezitative zu finden. Das Singen von Rezitativen ist eines von vielen Beispielen, wie man in der Musik hier etwas nimmt und dort etwas dazugibt. Mit anderen Worten, die Kunst des Rubato. Das Hauptcharakteristikum italienischer Musik ist eine fließende Bewegung, egal wie langsam alles vor sich geht. Das lernt man nicht an einem Tag oder einer Woche. Im Grunde glaube ich, man lernt da nie aus. Während der Phase, in der man die Noten lernt, eine Zeit, in der 2 und 2 ganz strikt 4 ergeben, braucht man die Hilfe eines guten Chorrepetitors, der streng mit einem ist, einen an jeden einzelnen Notenwert erinnert und nichts durchgehen lässt. Es braucht viel Überwindung, seine Ratschläge anzunehmen, denn je berühmter man wird, umso weniger will man diese Dinge wissen. Aber man muss sich einen Ruck geben und fragen, was war denn falsch? Manchmal wird man sehr wütend, hauptsächlich mit sich selbst, und man spürt, das hätte ich vorhersehen müssen. Doch oft sind die Fehler, die einem unterlaufen, das Resultat schlechter Angewohnheiten, weil der Text nicht flüssig über die Lippen kommt oder Endsilben zu sehr betont werden. Man gewöhnt sich an derartige Fehler und hört sie nicht mehr. Deshalb muss sie ein anderer für einen hören. Nachdem man die Musik in ihre Einzelteile zerlegt hat, kann man erste Gehversuche machen. Ich war immer auf jeder Probe, auch wenn man mich nicht brauchte, damit ich mich in die Musik einleben konnte. Eines müssen Sie von der ersten Probe an tun: aussingen. Und zwar Ihren Kollegen zuliebe, sich selbst zuliebe, um Ihre eigenen Möglichkeiten auszutesten, Ihre Kraft einzuteilen. Wenn die erste Vorstellung vorbei ist, kann man mit der echten grundsätzlichen Arbeit beginnen und die Leerstellen ausfüllen. Alles, was Sie bis dahin getan haben, war nur eine grobe Skizze. Erst bei einer Aufführung vor Publikum aber können Sie jene Details einfügen und jene anderen schwer fasslichen Dinge, welche die Musik zu etwas so Wundervollem machen. Viel davon ist die Kombination aus Bewegung und Musik, um einen Charakter zu formen. Das Wesentliche einer Figur finde ich in der Musik, nicht im Libretto, obwohl ich den Worten größte Bedeutung beimesse. Dennoch, meine dramatische Wahrheit kommt aus der Musik. Im Laufe der Jahre vertieft sich eine Figur, wenn sie jemand sind, dem Entwicklung lieber ist als Stillstand. Meine Medea beispielsweise hat sich sehr gewandelt. Zuerst sah ich sie als statische Figur, ein barbarisches Weib, das von Anfang an genau weiß, was es will. Doch mit der Zeit wurde Medea ein immer menschlicheres Wesen für mich, wenn auch ein bösartiges. Meine Traviata hat sich auch gewandelt. Meine Norma hingegen viel weniger, glaube ich. Bei Violetta wurde mir allmählich klar, dass die Krankheit, an der sie leidet, nicht viele und keine schnellen Bewegungen zulässt. Ich lernte auch, dass die Musik, je weniger Violetta sich bewegt, vor allem im 3. und 4. Akt, umso mehr gewinnt. Im letzten Akt erfand ich, damit sie nicht zu steif wirkte, eine Reihe von kleinen, nutzlosen Gesten. Außerdem fand ich, sie müsste im letzten Akt kurzatmig sein. Die Koloraturen müssten ein wenig ermüdeter als vorher klingen. Es hat mich große Mühe gekostet, diesen Klang zu erreichen. Ich habe wirklich sehr lange dafür gebraucht, und es war gefährlich, als hinge alles an einem seidenen Faden, der jederzeit reißen könnte. Doch wir müssen suchen und verändern, um das Publikum von dem zu überzeugen, was wir tun. Denn Oper ist eine tote Kunstform in dem Sinne, dass es heute generell schwer ist zu akzeptieren, dass jemand »Ich liebe dich, ich hasse dich« singt. Man kann es sprechen, man kann es schreien, aber es zu singen ist aus der Mode gekommen. Und doch müssen wir das Publikum bitten, es zu akzeptieren. Und das tut es nur dann, wenn wir ein bisschen frischen Wind in die Oper bringen. Wir müssen langatmige Musik ein wenig straffen. Wir müssen versuchen, unsere Bewegungen auf vollkommen glaubhafte Gesten zu reduzieren. Wir müssen eine Atmosphäre schaffen, in der Raum für Verstehen ist. Alles muss so einleuchtend wie möglich sein, innerhalb der Grenzen, die uns der Komponist gesetzt hat. Doch oft müssen wir zwei unterschiedliche Perspektiven einnehmen, die des Künstlers, der dem Komponisten dient, und die des Publikums, das zuhört. Wir müssen versuchen zu sehen, wo ein Komponist vielleicht sein Ziel verfehlt hat und wie wir ihm helfen können, sein Publikum zu erreichen. Schließlich ist das Leben nicht mehr so, wie es war, als die großen Opern Verdis und Donizettis geschrieben wurden. Die Menschen kleiden sich anders, sie denken anders. Das Einzige, was nach wie vor gleich ist, sind tiefe, ehrliche Gefühle. Ich hoffe, es wird immer so sein. Doch das Leben geht weiter und das gilt auch für die Oper. Wir müssen uns dem Leben anpassen, um dem Komponisten zu dienen. Aus diesem Grund bin ich fest von der Notwendigkeit überzeugt, Striche zu machen. Die Wiederholung einer Melodie ist in der Regel nicht gut. Je früher man auf den Punkt kommt, umso besser. Riskieren Sie kein zweites Mal. Es gibt natürlich Ausnahmen. In La Sonnambula sang ich zwei Verse von A non giunge, denn es ist offen gesagt ein Brillierstück, ein Ausdruck des Glücks und der Freude. Pure Koloraturen sind hier gerechtfertigt. Doch bei der Wiederholung müssen wir darauf achten, die Musik ein wenig zu variieren, damit sie für das Publikum interessant bleibt. Dies hat natürlich geschmackvoll und stets im Stil des Komponisten zu geschehen. All das zu zeigen, was man in der Partitur gefunden hat, wird zu einer Art Droge. Wenn es einem gelingt, dies dem Publikum mitzuteilen, empfinden sie ein wunderbar berauschtes Gefühl, das alle anstecken wird. Trotzdem müssen sie am Ende eines Tages oder einer Vorstellung sich selbstkritisch mustern und sagen, nun, dies oder jenes ist schiefgelaufen. Sie vergessen, was gut war und versuchen, das, was schlecht war, zu verbessern. Vielleicht denke ich zu analytisch, doch ich finde das besser, als sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Das ist das Ende großer Kunst. Wenn Sie mit dem, was Sie getan haben, zufrieden sind, gibt es keinen Fortschritt mehr. Es ist vermutlich Stolz, der dieses Gefühl verleiht, sein Bestes gegeben zu haben und der einen gleichzeitig dazu bringt, noch mehr von sich zu fordern. Mein größtes Problem ist, dass ich eine schreckliche Pessimistin bin. Ich denke oft, dass es mir unmöglich ist, gut zu sein, daher versuche ich stets, besser zu werden. Und damit kann man es übertreiben. Es besteht die Gefahr, etwas Schönes zu ruinieren, indem man die Kontrolle verliert oder übertreibt. Ein guter, klarer und vernünftiger Blick auf die eigene Arbeit ist jedoch immer noch der beste Lehrer, den ein Künstler haben kann. Doch das tun heute so wenige, finde ich. Heute gibt es nicht viele Sänger, die wirklich fertig sind. Das soll nicht heißen, dass es keine schönen Stimmen gäbe. Es gibt aber nur wenige schöne Stimmen, die ausreichend geschult sind, um große Rollen zu übernehmen. Sänger brauchen Erfahrungen, doch die richtige Erfahrung bekommt man nicht, wenn man an der Met oder an der Scala beginnt. Erfahrung erwirbt man, indem man an kleinen Theatern beginnt und die Ochsentour absolviert. Vielen Leuten sagt das nicht zu. Tun Sie es dennoch, werden Sie, wenn Sie in den großen Häusern angekommen sind, für die Herausforderung gerüstet sein. Für Amateure ist dort kein Platz. Meiner Meinung nach ist Oper die schwierigste aller Künste. Um darin Erfolg zu haben, müssen Sie nicht nur ein erstklassiger Sänger sein, sondern auch ein erstklassiger Schauspieler. Es versteht sich von selbst, dass Sie sich auch mit Ihren Kollegen verstehen müssen. Und zunächst mit dem Dirigenten, dann mit den anderen Sängern, dem Regisseur. Denn die Oper ist ein umfangreiches Gebilde, in dem jeder Einzelne eine entscheidende Rolle spielt. Ich habe zugesagt, diese Meisterklasse an der Juilliard School zu halten, weil ich Sänger bei ihren ersten Karriereschritten an die Hand nehmen möchte. Freilich nehmen einige junge Sänger Rollen an, bevor sie selbst fertig sind. Und sobald Sie wissen, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen, ist es sehr schwierig für Sie, erneut zu lernen. Demut ist nicht unser hervorstechendster Charakterzug. Ich möchte den jungen Sängern das weitergeben, was ich von den großen Dirigenten gelernt habe, von meinen Lehrern und vor allem durch meine eigene musikalische Neugierde, die bis zum heutigen Tag anhält. Ich habe wohl eine angeborene musikalische Intuition. Doch ich mache mir die Mühe, nachzusehen, was hinter dem Werk eines Komponisten steht. Wir dürfen nie vergessen, dass wir Interpreten sind. dass wir dazu da sind, dem Komponisten zu dienen und eine sehr heikle Aufgabe auszuführen. Auch sollten große Bühnen mit großartigen Traditionen respektiert werden. Man muss wissen, wie man ans Ziel kommt. Dazu gehört, dass man nicht das Kapital der Stimme riskiert, sondern nur die Zinsen einsetzt. Wenn Sie der Kunst wahrhaftig dienen, wird alles von selbst kommen. Sie werden Erfolg haben, Geld und Ruhm. Doch die Arbeit ist hart, am Anfang, mittendrin und danach. Es ist ein Privileg. Ich betrachte mich selbst als privilegiert, weil ich in der Lage bin, mit der Seele und dem Verstand Wahrheiten auszudrücken und sie an ein aufgeschlossenes Publikum weiterzugeben. Nicht jedem ist das vergönnt. Es ist eines der größten Machtmittel, die man in den Dienst der größten Künste stellen kann. In den Dienst der Musik.